Liebe Schwestern, liebe Brüder, unsere Herzen sind alle vereint, oder nicht? Wir haben es gerade gesungen. Das ist sehr schön. Denn wir benötigen alle Halt in unserem Leben. Wir möchten uns anlehnen können. Wir wünschen, dass jemand hinter uns steht, der uns auffangen kann. Wir brauchen Halt für unsere Füße, Halt durch starke Arme. Durch Corona haben wir einiges vermisst. Man gibt sich ja heute nicht mehr die Hand. Wir haben heute einen anderen Stil, nicht? Vor langer Zeit machten wir als Familie Urlaub in den Dolomiten. Und da überkam uns die Lust zum Klettern. Und auf der Wanderkarte fanden wir einen gesicherten Klettersteg. Und wir dachten, wenn der gesichert ist, kann uns nichts passieren. Also, gutgläubig machten wir uns auf den Weg und dann ging es mit Taschenlampen, ausgerüstet durch einen dunklen Stollen, zum Teil über große Stufen, bis wir endlich Licht am Ende dieses Tunnels erblickten. Aber der Weg schien nicht weiterzugehen. Links der Abgrund und rechts die Felswand. Aber dann haben wir dieses Kletterseil gesehen. Und wir haben all den Mut zusammengenommen und haben dieses Seil ergriffen und haben uns fast senkrecht, jedenfalls für 5 Meter, in die Höhe gehangelt. Und dann ging es doch ziemlich steil weiter. Es war äußerste Vorsicht geboten, denn kein Stein durfte losgetreten werden. Und neben uns der Abgrund. Nach einiger Zeit kamen wir oben an und stellten fest, dass wir über eine kleine Schlucht springen mussten. Und da verließ uns dann der Mut. Wir entschlossen uns, zurückzukehren. Aber wir stellten fest, dass der Rückweg weitaus schwieriger war. Und so hangelten wir uns Schritt für Schritt rückwärts nach unten. Das im Felsen fixierte Kletterseil hatte uns gehalten. Lieber Gott, danke. Das war eine interessante Erfahrung. In unserem Leben gibt es solche Seile, an denen wir uns auf dem Lebensweg festklammern können. Und sie sind ganz unterschiedlicher Natur, je nach Anforderung. Und der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 13, Vers 13 von einem, ich nenne das mal, Seilgeflecht. Er nennt es Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. König Salomo hat die Dreiheit bekräftigt in Prediger 4, Vers 12. Einer mag überwältigt werden, aber zwei mögen widerstehen. Aber eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Aber es gibt noch andere Konstellationen, andere Geflechte, an denen wir uns auf dem Lebensweg festhalten können. Und sie heißen Demut, die leuchtet, konsequente Ehre, Treue, die offen ist für Neues. Nun, diese Gedanken dazu habe ich auf dem sehr guten Buch aus dem Adventverlag Über die Mauer entnommen. Ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. Ich konnte kaum mehr aufhören zu lesen. Einige Gedanken daraus. Wenn wir über das Wort Demut nachdenken, dann können uns Haltungen in den Sinn kommen, wie sich selber klein machen oder eine niedrige Position einnehmen. Sogar ein wenig Faulheit, die den Schein erweckt, dem anderen den Vortritt zu lassen. Diese Gruppe von Demütigen oder auch Bescheidenen ernähren ihre Identität dadurch, dass sie von anderen als demütig erkannt werden. Aber diese Art von Demut ist ja eine kleine abgewandelte Form von Egoismus, oder? Das Ergebnis einer eigenen Leistung und steht dem Hochmut nicht nach, der immer die Schwäche des anderen sucht, um selber zu glänzen. Wir können uns nicht einfach demütig oder bescheiden machen, so banal das auch klingt. Leuchtende Demut dagegen unterscheidet sich von der Demut derjenigen, die versuchen, sich auf vielerlei selbstbezogene Weise herabzusetzen. Leuchtende Demut ist schwungvoll und kommt ohne Last daher. Sie muss nicht am Ego feilen. Sie ist Teil einer Reaktion auf Gott und badet im Licht von Gottes gütiger Zuwendung. Das habe ich hier draus abgeschrieben. Sehr schön ausgedrückt. Wann aber kann Demut wirklich leuchten? Und das leuchtendste Beispiel dafür finden wir in der Bibel bei Mose. Als Miriam und Aaron Mose aus Eifersucht über seine Macht kritisierten, reagierte er nicht abwehrend. Er ließ Gott die Sache regeln. Selbst als Gott dem Mose anbot, ihn zum großen Volk zu machen, weil er die ewige Meuterei des Volkes satt hatte, entschied Mose sich für die Gnade Gottes und flehte um sein Volk. Man könnte diese Geschichten fortführen, aber eins wird immer deutlich: Stolz gereicht immer zum Verhängnis. Aber Demut ist die Qualität und Größe des anderen, die den anderen anerkennt. Und diese Qualität von Demut bringt große Siege hervor. Jesus ist Demut in leuchtendster Form. Anstatt nach Macht zu greifen, gab er sein Leben als Opfer für uns. Er kniete sich vor seinen Jüngern, seinen Schülern nieder, um ihnen die Füße zu waschen. Als sie darüber stritten, wer der Größte im Reich Gottes sei, kniete er vor ihnen nieder. Und er ging sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt: Wenn ihr alle in den Himmel kommt, dann wird der Vater sich die Schürze umbinden, euch zu Tisch bedienen. Hat Lukas berichtet. Jesus ist ein leuchtendes Vorbild für Demut. Demut lässt uns laufen, befreit laufen im Schatten eines Größeren. Und für uns alle gibt es immer jemand, der größer ist als ich. Das ist das Leben. Aber der Größte ist unser Gott im Himmel. Und wenn wir in dieser Gesinnung leben, die die Größe des anderen anerkennt, dann können wir uns selbst annehmen, wie wir sind. Wir brauchen nicht klein zu werden, damit der andere uns als demütig anerkennt. Wir können ganz frei und ohne Neid auch auf die Größe des anderen blicken, der vielleicht gewisse Dinge besser kann als ich. Dann fängt meine Demut an zu leuchten, besonders dann, wenn sie lernbereit bleibt, so wie Maria zu den Füßen Jesu. Paulus beschreibt es in Philipper 2, Vers 3 wie folgt: Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und in diesem Text liefert uns Paulus gleich das zweite Stichwort: eitle Ehre. Was ist mit meiner Ehre? Wir alle wissen, wie es schmerzt, wenn jemand meine Ehre ankratzen will. Ehre gehört zu den faszinierendsten Leitbildern der Menschheit. Sie stellte Hierarchien auf, schuf die Ehre des Stärkeren, der Mutigen und Fruchtbaren. Kinderlos oder schwächlich zu sein, schloss einem von vornherein aus den Reihen der Ehrenhaften aus. Über Ehre versuchten Menschen, Selbstwert zu erlangen. Shakespeare lässt den Herzog von Norfolk in Richard II. Sagen: Meine Ehre ist mein Leben. Sie sind in eins verwachsen. Nehmt mir meine Ehre, so habt ihr mein Leben genommen. In der Ritterzeit erlebte die Ehre die Blütezeit. Der Begriff Ehre erlebte die Blütezeit. Man versuchte, seine Ehre in einem Duell wiederzugewinnen. Es ging immer um Leben oder Tod. Die Frage ist, können wir Ehre als ein ethisches Prinzip wiederentdecken, das uns nicht einengt oder unseren Glauben klein macht? Wir alle haben schon etwas von Charles Spurgeon gehört, geboren am 19. Juni 1834 in England. Der Puritanismus seiner Zeit drückte seine Ehre nieder durch das Sündenbewusstsein. Und kein Prediger damals konnte ihm das Rezept verraten, wie man Sündenvergebung bekommen konnte. Und eines Sonntags suchte Spurgeon wegen eines Schneesturms Schutz in einer einfachen, kleinen Methodistenkirche, wo ein Laienprediger auf der Kanzel stand. Und dieser offensichtlich unbelesene Mann stolperte durch seine Predigt über den Text: Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Und er erklärte dazu: Zuwenden ist keine große Anstrengung. Man muss dazu kein Bein heben und keinen Finger krumm machen. Sieh hin, das ist alles. Für Spurgeon tat sich in dieser Stunde eine ganz neue Welt auf. Neue Hoffnung, eine ganz andere Art der Ehre, die man sich nicht selbst erwerben kann, sondern die man von Jesus geschenkt bekommt. Wenn man auf das Kreuz blickt, schau hin. Spurgeon war überwältigt davon, dass Gott ihn nicht als entlarvten Sünder ansah, sondern als einen Befreiten und in Christus aufgenommenen. Und er erkannte in dieser Stunde, dass jeder ein Recht auf Gnade hatte. Paulus schrieb in Römer 12, Vers 10 folgendes: Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Es gibt viele Texte im Neuen Testament, die besagen, dass Gott uns auffordert, den Nächsten zu ehren, weil jeder ein Begnadeter Gottes ist. Und niemand hat das Recht, einem anderen die Ehre abzusprechen. Ich weiß nicht, fühlt ihr euch manchmal so als Sünder? Und mangelt es euch an Ruhm und Ehre vor Gott? Ich meine, ich muss manchmal eingestehen, dass ich mich manchmal lieber verstecken möchte. Aber ich weiß aufgrund meines Bibelstudiums, dass Gott mir sogar so ein Versteck anbietet. Ja, wir können uns verstecken vor Gott. Und wir wissen genau wie. Jeder von euch weiß das. Das Evangelium Jesu lautet deshalb wie folgt: Durch die Taufe seid ihr in das Kleid Jesu geschlüpft. Der alte Mensch ist weg. Ich meine, Adam und Eva haben das ja auch schon versucht, nicht? Haben sich unter den Bäumen im Garten versteckt, aber Gott hat sie gefunden. Der alte Mensch ist weg, so formuliert es Paulus in Galater 3, Vers 27. Das bedeutet, dass wenn Gott uns sucht, er immer nur seinen Sohn findet, den Gerechten, den Ehrenhaften, uns nicht. Wir sind versteckt in Christus, in ihm. Wir wissen, was es bedeutet, in der Ehre konsequent zu sein, indem wir uns gegenseitig so betrachten, wie Gott uns sieht, durch seinen Sohn Jesus Christus. Wenn er dich und mich anschaut, dann sieht er immer nur seinen Sohn, den Vollkommenen, den Ehrenhaften. Welch ein Geschenk, welch eine Ehre. Keine Ehre, die ich mir selber erkämpft habe, sondern die mir zuteil wurde, indem wir in Jesus geborgen und verborgen sind. Jesus hat mein Vakuum der Ehre ausgefüllt. Ich kann ja jetzt, nachdem ich das weiß, mit innerer Freude leben. Ich kann meinen Mitmenschen Aufmerksamkeit und Bedeutung schenken. Und damit schaffen wir Raum, in dem wir uns entfalten können. Das macht unseren Glauben größer und auch unsere Welt um uns herum. Das bewirkt die Gerechtigkeit Jesu. Das führt mich dann zu dem dritten Gedanken. Wem bin ich treu? Zu wem halte ich mich? Und damit ist immer die Frage nach Wahrheit verbunden. Wir alle kennen blinde Treue zu einem Führer oder einem Regime. Dafür sind Menschen in den Krieg gezogen. Und dabei geht es immer um den Kampf um die Wahrheit, damit verbunden den Kampf um die Macht. Das zeigte sich in der Vergangenheit in den Religionskriegen, die ausgelöst wurden durch die Treue zur Wahrheit. Wir kennen das Drama auch in unserer Kirche oder in der Kirche von heute. Und das macht leider vor unserer Tür auch keinen Halt. Die Geschichte Luthers gibt uns dafür ein deutliches Beispiel. Wem bin ich treu? Wenn ich mit Luther ausrufe, hier stehe ich kann nicht anders. Was meine ich da? Bin ich da gefangen in meiner eigenen Erkenntnis? Oder kann ich mich auch öffnen für die Erkenntnis eines anderen, auch wenn diese augenscheinlich konträr aussehen sollte zu meiner Erkenntnis? Aber was heißt hier offene Treue? Offene Treue bringt zum Ausdruck, dass das Wort Gottes größer ist als ich. Das heißt, dass meine Erkenntnis nicht aus mir herauskommt, durch meinen Verstand. Der Schreiber des Hebräerbriefes formuliert es in Kapitel 4, Vers 12 wie folgt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Damit wird ganz deutlich, dass mein Bauchgefühl oder die Stimme meines Herzens nur von außen, von Gott her korrigiert oder geführt werden kann. Die Kirche oder ich sogar haben dieses Schwert nicht zu führen, sondern allein der Heilige Geist. Nur er kann meinen Geist durchdringen. Offen sein für die Stimme des Heiligen Geistes, der durch die Bibel zu mir spricht, nennt man offene Treue. Dadurch wird das Wort Gottes in mir lebendig und kann auf neue Erkenntnisse ausgerichtet sein. Das ist der gute Kampf des Glaubens, der treu ergeben ist auch die Einsichten, die der Heilige Geist durch sein Wort, durch die Bibel und vielleicht auch durch meine Nächsten vermittelt. Diese drei Fasern dieses Seils, drei, an dem ich mich festhalten kann, so wie ich zu Beginn erzählte, leuchten wie die drei Grundfarben. Das leuchtende Blau ist ein Symbol für die leuchtende Demut. Das dunkle Rot ist ein Symbol für die konsequente Ehre für das Blut Jesu. Und das leuchtende Gelb als Symbol für die offene Treue, die offen ist für neue Erkenntnisse. Mischt man diese drei Grundfarben zusammen, ich habe das im früheren Leben gelernt, wie das geht, mischt man diese drei Grundfarben zusammen, dann entsteht daraus ein leuchtendes Weiß. Kaum zu glauben, ne? Es wird weiß. Das Weiß der Reinheit und Gerechtigkeit Jesu. Nun, wenn ich allerdings diese Farben im Baumarkt kaufe und zusammenmische, dann erhalte ich allenfalls ein leuchtendes Grau. Weil wir diese reinen Farben nicht herstellen können. Das sind die Baumarktfarben, die Do-it-yourself-Farben. Und gerade diese Do-it-yourself-Farben, heute ist ja grau modern, Anthrazit und so, nicht? Besteht aus diesen drei Grundfarben. Nicht? Das ist doch ein gutes Symbol für das Bemühen aus eigener Kraft vor dem anderen demütig zu erscheinen. Aus eigener Kraft den Nächsten zu ehren, was manchmal wirkliche Überwindung kostet. Oder aus eigener Kraft meine Wissenskultur, den Kampf um die Wahrheit aufzugeben, obwohl mein Bruder oder meine Schwester in der Gemeinde neue Erkenntnis bekommen hat, der es sich lohnt, nachzugehen, mit der ich eigentlich nicht umgehen kann. Das ganze leuchtende Grau ist und bleibt schmutzig. Es ist nicht weiß. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen, wir kriegen daraus kein Weiß. Aber die reinen Farben finden wir nur im Lichtspektrum. Erweitert im Lichtspektrum Gottes, was ich mit der dreifachen Schnur darstellen wollte, die uns durch alle Krisen hindurch leitet. Sie hält uns auf dem Klettersteg unseres Lebens fest, auch wenn neben uns sich der Abgrund auftut. Die leuchtende Demut, die konsequente Ehre, die auch den anderen ehrt, und die offene Treue, die auch Raum schafft für die Erkenntnis eines anderen. Das ist das Seil, das nicht reißt. Diese drei zusammen ergeben das strahlende Weiß. Das Weiß, mit dem Gott uns bekleiden möchte. Das sind die leuchtend weißen Kleider, die im Sendschreiben an Laodicea genannt werden, mit denen Jesus uns bekleiden möchte. Und Johannes konnte schon in seiner Vision die große Gemeinde vor dem Thron Gottes versammelt sehen, mit weißen Kleidern angetan, die aus der Trübsal dieser Welt gekommen sind. Und wir alle, ihr Lieben, stehen in dem Prozess des Einkleidens. Das heißt, der Heilige Geist bemüht sich darum, dass wir uns in Demut begegnen, unserem Nächsten Ehre anbieten und dem Wort Gottes offene Treue erweisen. Und ich meine euch alle, uns. Der Heilige Geist möchte uns einkleiden. Denn der Bräutigam kommt bald, der uns zum Thron unseres Vaters bringen möchte. Der Heilige Geist möchte uns einkleiden und schmücken für diese Hochzeit. Er möchte uns immer an sich binden mit dem Band dieser Liebe. Ihr Lieben, ich empfehle euch dieses Buch. Mit dieser Liebe hat Gott uns umgeben. Und er möchte uns in diesem Gewand, symbolisch gesprochen, verstecken. Denn in seinen Augen sind wir, wie Jesus, leuchtend rein. Durch sein Blut hat er es getan. Gott segne euch und schenke euch eine glückliche Zukunft unter diesem Zeichen. Amen.